6. März 1945. Die US-amerikanischen Truppen erreichen den Kölner Dom. Die linke Rheinseite und der Stadtkern sind damit offiziell vom Nationalsozialismus befreit. Am Rhein kommen die alliierten Streitkräfte aber zum Stehen. Die Wehrmacht hat bei ihrem Rückzug auf die andere Flussseite in den Kölner Osten die letzten intakten Brücken zerstört.
Im Rechtsrheinischen spitzt sich die Lage zu. Am Rhein wird eine sogenannte Kampfzone errichtet. Insbesondere ZwangsarbeiterInnen leben in großer Gefahr. Ihre Betriebe lassen die ehemaligen ArbeiterInnen ohne Unterkunft und Nahrung zurück. Die ZwangsarbeiterInnen schlagen sich irgendwie durch. Sie suchen Obdach in Verschlägen und Ruinen. Essen müssen sie sich selbst organisieren. Dabei können sie jeden Moment von Nazitrupps aufgegriffen werden. Regelrechte Treibjagden finden statt.
Das Krankenlager im Gremberger Wäldchen wird zur Anlaufstelle für einige ZwangsarbeiterInnen.
Ende März, Anfang April fingen die Russen an, sich hier zu versammeln. Sie wussten, dass die Deutschen das Lager nicht betraten. Sie wollten hier abwarten, bis die Amerikaner kamen.
Erzählt Sergei Stepanow. Ihn kennt ihr noch aus der letzten Folge. Er ist zum zweiten Mal im Krankenlager. Beim ersten Mal versteckte er sich hier nach seiner Flucht aus dem Messelager.
Wenn wir etwas zu essen brauchten, gingen wir zum Bahnhof Gremberg. Dort hatten wir einen Waggon mit Mehl entdeckt und haben aus dem Mehl Brot und Fladen gebacken. Ein Spezialist hat aus einer Scheibe Brot Sauerteig angesetzt. Das erste Brot ist nichts geworden, aber dann wurden sie immer besser. Wenn wir Fleisch brauchten, gingen wir zu einem Bauern etwa 7 bis 10 Kilometer entfernt und brachten Hühner oder Kaninchen mit.
Wahrscheinlich ist das Lager dann völlig unbewacht, als Sergei Stepanow dort ankommt. Die Hoffnung auf ein sicheres Versteck ist aber trügerisch. Am Morgen des 8. April wird Stepanow von Schüssen vor dem Barackenfenster geweckt.
Sie kamen ans Fenster, öffneten die Läden und schossen durch die Scheibe. Ich und mein Freund versteckten uns unter einem Tisch, der unterm Fenster stand. Wir versuchten, aus der Baracke herauszukommen. Das Zimmer gegenüber war leer und die Tür war nur angelehnt. Wir sprangen also in das leere Zimmer und durch das Fenster in den Wald. Im Wald stand ein SS-Mann und schrie: Stopp!
Stopp!
Zurück im Lager schlug mir einer mit dem Pistolenknauf auf den Schädel. Das Blut floss mir den Rücken runter. Die Narbe habe ich heute noch.
Sergei Stepanow 1989 in einem Interview. Er schildert hier einen grausamen Angriff, während die Befreiung durch die Amerikaner ja nur noch einen Steinwurf entfernt ist. Was geht Anfang April 1945 im Wald vor sich? Und wer sind diese Männer? Warum greifen sie kranke und schwache Menschen an, die völlig hilflos sind?
Ihr hört? Das Krankenlager im Wald. Vergessene NS-Verbrechen in Köln. Ein Podcast des Jugendclub Courage.
Das ist Folge 3, Cologne Case 4. Erzählt von mir, Miriam Baumert. Wir gehen noch mal ein paar Schritte zurück zu unserem Besuch bei Gebhard Aders in Folge 1. Ihr erinnert euch, der Archivar Aders hat als erster zum Krankenlager im Gremberger Wäldchen geforscht.
Nachdem er nachweisen konnte, dass es im Gremberger Wäldchen ein Krankenlager gab, ist er auf weitere Dokumente gestoßen. Friedhofslisten von eingelieferten Leichen aus dem Gremberger Wäldchen.
Es gab Unterlagen, die ich im Kalker Friedhof gefunden habe, dass dort Menschen auch 1945 gestorben sind, und zwar mit Schussverletzungen. Das war also der Nachweis für mich, es hat etwas gegeben, was also mit Waffengewalt und mit Verbrechen zu tun hatte. Und dann war 90er Jahren eine Tagung, eine Arbeitsgruppe im NS-Dokumentationszentrum unter Leitung von Frau Finks.
Carola Finks, die ihr auch schon in den letzten beiden Folgen gehört habt. Sie arbeitete lange in Köln am NS-Dokumentationszentrum zu Zwangsarbeit.
Und da war eine Studentin aus Münster, Frau Flottvieh, die eigentlich forschte über Arbeitslager. Und die sagte, ja, in London habe ich unter anderem eine Akte gefunden über die Niederbrennung eines Lagers im Gräberger Wäldchen. Ich konnte nicht an mich halten, ich rief dann quer durch den Raum, Mädchen, dich könnte ich küssen. Da wäre ich schon 20 Jahre hinterher. Und dann bin ich dann nach London gefahren. Dann war da die Akte mit den ganzen Untersuchungen, die der britische Geheimdienst zur Ermittlung der Vorgänge geführt hat.
Der Cologne Case 4. Nachforschungen zu den Ereignissen am 8. April 1945 im Gremberger Wäldchen. 3 Jahre nach den Morden, im Jahr 1948, ermittelt die britische Besatzung durch ihre Field Investigation Section. Diese Einheit verfolgt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allem die der Nazis.
Im Rahmen der Untersuchung zum Gremberger Wäldchen verhören die Briten 17 Personen. Die jungen Ermittler William Knight und Charles Field befragen ZeugInnen und Beschuldigte. Mit den Ermittlungen vertiefen die Briten Untersuchungen, die direkt nach dem Krieg schon die US-Amerikaner aufgenommen hatten.
In den Ermittlungsakten detaillierte Mitschriften der Verhöre und Befragungen.
Eidesstattliche Erklärung von Alfons Schaller, männlich, aus Köln, Sachsenring 31, derzeit interniert in Paderborn, 24.03.1948.
Ich bin Alfons Schaller. Ich bin gottgläubig, verheiratet. Ich bin Deutsch und Kaufmann von Beruf. Ich trat der NSDAP 1931 bei und war Kreisleiter. Ich gehörte außerdem zur SA. Ich erinnere mich an die Räumung eines Ausländerkrankenlagers im Gremberger Wäldchen. Die Wehrmacht hatte sich beschwert, dass das Lager eine gesundheitliche Gefahr darstellte und es geräumt werden sollte. Ich erinnere mich, dass ich im Laufe meiner Dienstbesprechung Müller Anweisungen gegeben habe, die zuständige Ortsgruppe davon zu unterrichten, dass sie für die Räumung zu sorgen habe.
Truthful, but very reserved on the subject of responsibility.
Ehrlich, aber sehr zurückhaltend hinsichtlich seiner Verantwortung. Möchte offensichtlich seine ehemaligen Kollegen nicht belasten.
Obviously does not want to incriminate his former colleagues.
Notieren die britischen Ermittler über Alfons Schaller. Als Kreisleiter ist er in den letzten Kriegstagen der mächtigste Mann im rechtsrheinischen Köln.
Christian Müller, 42 Jahre, Befehlsträger.
Ich bin gottgläubig, verheiratet. Ich bin Deutsch und bin Hilfsarbeiter von Beruf. Ich war Mitglied der NSDAP von 1925, gehörte der SA an von 1925 bis 1929 und war dann als politischer Leiter tätig.
Der Befehlsträger Christian Müller. Seine Funktion hat der Kreisleiter Alfons Schaller eigens geschaffen. Der Befehlsträger soll ihm als Übermittler seiner Befehle an die NSDAP-Ortsgruppen dienen. Ihnen untersteht der Volkssturm.
Im Oktober 1944 ordnet Adolf Hitler per Führererlass die Einberufung des sogenannten Volkssturms an. Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, die bislang nicht in der Wehrmacht dienten, sie werden fortan mobilisiert. Sie sollen einen Wendepunkt im Kriegsverlauf herbeiführen und den erhofften Endsieg erringen. Daran glaubt Anfang April 1945 kaum mehr einer. In diesen letzten Kriegstagen hat der Volkssturm den Auftrag, die allgemeine Ordnung zu sichern.
Die Männer, die durch die Barackenfenster schießen, sind also keine SS-Männer, wie Sergei Stepanow vermutet. Sie tragen die grün-graue Uniform der Wehrmacht und die Armbinde des Volkssturms. Unter ihnen der Befehlsträger Christian Müller.
An einem Samstag im Frühjahr 1945 erhielt ich von Kreisleiter Alfons Schaller den Auftrag, an Ortsgruppe Poll den Befehl weiterzuleiten, dass das Lager im Gremberger Wäldchen zu räumen sei. Es wäre mit Vorsicht zu handeln, da vielleicht Widerstand geleistet würde. Ortsgruppe Deutz sollte noch einige Leute stellen, da Ortsgruppenleiter Rose nicht genug hatte. Das Lager sollte anschließend niedergebrannt werden. Wir gingen zuerst zur Ortsgruppe Poll, die uns schon erwarteten. Von Poll aus gingen wir mit Ortsgruppenleiter Rose und ungefähr 5 bis 6 Mann. Rose war auch damit beauftragt, Stroh zum Niederbrennen des Lagers zu beschaffen. Wir kamen um ungefähr 7 bis 8 Uhr beim Lager an.
Ein inbrünstiger Nazi und frühes Parteimitglied, der Verantwortung auf andere abwälzt. Müller übernahm die Verantwortung, sobald die Operation begonnen hatte. Als sehr eifriger Nazi mit goldenem Parteiausweis war er nur allzu gerne bereit, Macht zu demonstrieren.
Bei ihrem Aufmarsch wurden sie beobachtet.
Walter Müller, 36 Jahre, Zeuge des Geschehens.
Ich bin katholisch, verheiratet. Ich bin deutsch und bin Schmied von Beruf. Ich habe keiner NS-Organisation angehört. An einem Sonntag, ehe die Amerikaner einmarschierten, ging ich zum Bauernhof Lippemeier im Kremberger Wäldchen Milch holen. Als ich zurück wollte, kamen mir Wilhelmi und 2 andere Männer entgegen. Da ich mich vom Volkssturm gedrückt hatte und Wilhelmi nicht begegnen wollte, ging ich wieder mit dem Fahrrad in Richtung des Krankenlagers zurück und versteckte mich in einem Bombentrichter, ungefähr 60 Meter vom Lager im Wald entfernt. Ich hatte von meinem Versteck gute Übersicht über das Lager. Ich sah, wie Wilhelmi und die beiden anderen ins Lager gingen. Ich sah, wie die 3 Pechfackeln hatten und damit die Baracken anzündeten. Zur gleichen Zeit wurde im Lager geschossen.
Wilhelmi war Ortsgruppenleiter des Volkssturms in der Humboldt-Kolonie. Er wurde für die Untersuchung nicht befragt. Den Grund kennen wir nicht.
Hermann Pfeiffer, 46 Jahre, Volkssturm Humboldt-Kolonie.
Ich bin evangelisch, verheiratet, bin deutsch und bin Schuhmacher von Beruf. Ich trat der NSDAP am 1. Februar 1933 bei und war politischer Leiter von Juli 33 bis Juni 39. Ich ging mit Rosenbach ins Lager. Einer war noch nicht ganz tot und ich sah, wie er versuchte, hochzukommen. Er stützte sich auf ein Stück Latte. Dieser Mann hatte eine schwere Kopfverletzung durch einen Streifschuss erlitten, der ihm die Schädeldecke gespalten hatte. Vor diesem Mann stand ein junger Bursche, ungefähr 16 Jahre alt, mit einem Karabiner. In dem Moment, als ich sah, wie der Mann sich wieder hochzurappeln versuchte, hörte ich einen Schuss.
Willi Rosenbach, 19 Jahre, Volkssturm Humboldt-Kolonie.
Ich bin katholisch, ledig. Ich bin deutsch und bin Installateur vom Beruf. Außer der HJ habe ich keiner NS-Organisation angehört. Ich konnte noch das verbrannte Stroh bei der Tür liegen sehen. Ich ging dann weg, weil ich Angst hatte, von einer Krankheit angesteckt zu werden. Im vorderen Teil begegnete mir Hans, einige Minuten später, und erzählte mir, dass er die betreffende Baracke in Brand gesetzt hatte. Er wäre hingegangen und hätte noch Stroh unter die Betten getan. Später wurde mir noch erzählt, dass eine Frau noch auf einem Bett gelegen hätte, die geschrien hat, dass sie erschossen werden wollte.
Not very intelligent, but telling the truth, as he is very frightened of being interned again.
Nicht sehr intelligent, sagt aber die Wahrheit, weil er Angst hat, wieder festgenommen zu werden. War schon 2 Jahre in amerikanischer Haft.
Was interned 2 years by the Americans.
Mit den Zeugenaussagen von Willi Rosenbach konfrontiert, weist Hans Moorherr jegliche Schuld von sich.
A stupid youth.
Ein dummer Jugendlicher, leugnet seine Schuld und ist nicht vertrauenswürdig, hat während des Verhörs und bei der Konfrontation mit Fakten wiederholt gelogen und einige seiner früheren Aussagen widerrufen.
Die grausamen Schilderungen zeigen deutlich, im Kremberger Wäldchen wird nur wenige Tage vor Kriegsende ein brutales Massaker verübt. Beteiligt sind mindestens 12 Volkssturmmänner. Der jüngste von ihnen ist gerade mal 16 Jahre alt. Sie ermordeten bis zu 35 Menschen. Wie viele überleben, ist schwer zu ermitteln.
Wir wurden in Reih und Glied aufgestellt und aus Gremberg auf der Straße nach Bergisch Gladbach abgeführt. Als man uns aus dem Lager herausgeführt hatte, blieben dort 5 gesunde Männer zurück. Denen wurde befohlen, die Leichen in einer Baracke zusammenzutragen.
Mhm.
Als sie zurückkamen, erzählten sie, dass die SS-Männer die Verletzten in eine Baracke gebracht und sie mit Benzin übergossen hatten. Wir haben den schwarzen Rauch gesehen. Das Lager brannte. Es kann sein, dass zwischen den Verbrannten noch Lebende waren. Ich weiß es nicht. Man wollte die Spuren des Verbrechens verwischen.
Josef Mittler, 60 Jahre, Bestatter.
Ich bin katholisch, verheiratet. Ich bin deutsch und bin Schreinermeister von Beruf. Ich war Mitglied der NSDAP von November 1934 bis März 1936. Am nächsten Tag erhielt ich von der Friedhofsverwaltung Kalk den Auftrag, aus dem Kremberger Wäldchen 6 Leichen vom Lager abzuholen. Als wir im Lager ankamen, sah ich, dass es vollständig abgebrannt war. Die 6 Leichen waren alle erschossen und lagen um die verbrannten Krankenbaracken herum. Da merkte ich plötzlich, dass an der Stelle der verbrannten Baracken sich 9 verkohlte Leichen in Reihe und Glied befanden. Ein ukrainisches Mädchen kam auf mich zu und ich fragte, was hier vorgefallen wäre. Sie erzählte mir, dass es sich um Kranke handelte, die nicht mehr transportfähig seien.
Der Bestatter Josef Mittler hat wahrscheinlich auch die Liste angefertigt, die Gebhard Aders später in die Hände fallen wird. In den Ermittlungsakten der Briten liegt sie als Beweismittel bei.
Unbekannter, ohne Papiere, etwa 23 Jahre alt, fahlblond, graublaue Augen, graues, weiß gestreiftes Hemd, graue Strickjacke und dunkel-beigefarbenes Jackett und leicht farbige Hose, schwarze Halbschuhe, Kopfschuss. Unbekannter, ohne Papiere und Gegenstände, linker Oberarm zerrissen, Splitterverletzung am Gesäß, 1,73 Meter groß, Haar schwärzlich, Manteljacke schwach violett, grauer Arbeitsrock, grobes, weißliches Hemd, Leinenunterhose, olivfarbige Oberhose, graue Strümpfe und schwarze Schnürschuhe.
Als unbekannt stehen sie alle da. Doch beim Durchlesen stolpert Philipp doch noch über einen Namen. Rudolf Raus, geboren am 27. Juni 1911 in Den Haag. Er ist 33 Jahre alt, als er im Kremberger Wäldchen ermordet wird. Todesursache? Ein- und Ausschuss an der Schulter. Philipp verfolgt seine Spur. Er schreibt das Stadtarchiv Den Haag an.
Wenige Tage später bekommt er eine Antwort per Mail. Mit Verweisen auf weitere Dokumente und Quellen. Unter anderem ein Bild von Rudolf Raus. Vielleicht ist er da 18 Jahre alt. Er schaut fröhlich in die Kamera, die Haare nach hinten gekämmt, um den Hals eine festgebundene Krawatte. Und eine Vermisstenanzeige ist auch dabei. Veröffentlicht in einer niederländischen Zeitung vom 14. Juli 1945, 3 Monate nach seinem Tod. An anderer Stelle steht, dass die Nazis ihn am 21. November 1944 bei einer Razzia in Den Haag aufgegriffen haben und er zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurde. Auch auf ein Bild von seinem Grab verweist das Archiv. Es befindet sich auf einem Friedhof in Den Haag. Seine Angehörigen lassen seine Leiche Anfang der 1950er Jahre umbetten.
Bis auf Rudolf Raus bleiben die ermordeten Menschen namenlos. Nichts erinnert an sie. Auf dem Kalker Friedhof liegen sie als Unbekannte vor einem großen Gedenkstein. Unter Hammer und Sichel heißt es: ewiges Gedenken unseren Genossen, die unter der faschistischen Herrschaft starben. Am Fuß Blumen, einige frisch, viele verwelkt, andere aus Plastik.
Sie sind ermordet worden bei einem der grausamsten Verbrechen der letzten Kriegstage in Köln. Als Täter belastet die Field Investigation Section nur 2 Personen, aus Mangel an Beweisen. 3 Jahre nach dem Gewaltverbrechen können sich ZeugInnen nur noch vage erinnern. Die Beschuldigten bezichtigen sich alle gegenseitig und verstricken sich in Widersprüche. Was genau passiert ist, lässt sich nur in groben Zügen rekonstruieren.
Conclusions.
Schlussfolgerungen. Es wird davon ausgegangen, dass nur gegen diejenigen Anklage erhoben werden kann, gegen die direkte Beweise für die Tötung oder die Leitung der Operation vorliegen. In dieser Hinsicht sind die einzigen Angeklagten Moorherr und Müller, obwohl der starke Verdacht besteht, dass auch Dedrichs und Frank beteiligt waren.
Recommendations.
Empfehlungen. Christian Müller und Hans Moorherr sollen wegen Beteiligung an der Ermordung von etwa 11 unbekannten Angehörigen der Alliierten im Lager Gremberger Wald am oder um den 8. April 1945 angeklagt werden.
Die britischen Ermittler kommen zu dem Schluss, dass sie nur diejenigen belangen können, deren Schüsse sich bezeugen lassen. Und das waren Christian Müller, der Befehlshaber, und Hans Moorherr, ein junger Mann, zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. Nach heutiger Rechtsauffassung wären alle an der Aktion Beteiligten des gemeinschaftlichen Mordes schuldig.
Es ist kaum zu begreifen. Nur wenige Tage vor Kriegsende wird ein grausames Massaker verübt und Menschen werden bei lebendigem Leibe verbrannt. Gewalt gegenüber ZwangsarbeiterInnen ist aber an der Tagesordnung, besonders in der Endphase des Krieges. Darüber spreche ich mit Markus Günnewig. Der Leiter der Gedenkstätte Steinwache in Dortmund hat sich eingehend mit diesen letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs befasst. Seine Promotion hat er zu sogenannten Endphaseverbrechen geschrieben.
Das sind Massenverbrechen durch die Gestapo und andere deutsche Verbände, die eben jetzt dann im Unterschied zu vorher, wo sie eben in den besetzten Gebieten stattfanden, jetzt auch verstärkt auf deutschem Boden stattfinden. Das heißt also, es gibt Massenerschießungen und insgesamt einen Anstieg des Gewaltlevels und auch der Brutalität, was zwar jetzt nicht erst im September 1944 anfängt, sondern auch eine längere Vorgeschichte hat, aber wirklich so in den letzten Monaten sich nochmal steigert einfach.
Und wieso nimmt dann da die Gewalt zu?
Insofern, als dass Gewalt schon immer als das zentrale Mittel gesehen wurde, um das, was man als gesellschaftliche Ordnung verstand, aufrechtzuerhalten. Das heißt also, dass Gewalt immer ein zentrales Abschreckungsmittel war, um die NS-staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und die entgleitet eben den deutschen Sicherheitsbehörden mehr und mehr im Verlauf des Krieges.
Auch im rechtsrheinischen Köln zerfällt die nationalsozialistische Ordnung immer mehr.
Da ist eben Gewalt das Mittel der Wahl von verschiedenen Akteuren aus dem deutschen Sicherheitsapparat, um zu versuchen, diese Kontrolle irgendwie wiederzuerlangen oder aufrechtzuerhalten und die sogenannte Heimatfront zu halten, weil das ein sehr, sehr zentrales Narrativ in der deutschen Rechten war, dass eben der Erste Weltkrieg durch den sogenannten Dolch in den Rücken der deutschen kämpfenden deutschen Verbände verloren wurde. Und in diesem zweiten großen Krieg sollte es deswegen eben darum gehen, diese Heimatfront auf Biegen und Brechen mit aller Gewalt eben zu halten, um den Krieg nicht zu verlieren. Und dann fällt aber eben halt Heimatfront und Front fällt immer mehr zusammen dann eben in diesen letzten Kriegsmonaten. Und dementsprechend steigert sich dann eben auch nochmal die Gewalt, weil es darum geht, bloß nicht den Krieg zu verlieren. Und da wird sozusagen alles dran gesetzt, auch bis in die letzte Minute wirklich. Also das ist ja das, was eigentlich überrascht, dass in einer Situation, wo jetzt rückblickend betrachtet die Situation völlig aussichtslos war, dass trotzdem noch Leute ja grauenhafteste Verbrechen da begehen.
Im Fall vom Gremberger Wäldchen ist es der Volkssturm, der dieses entsetzliche Verbrechen begeht.
Der Volkssturm ist eine der zentralen Akteursgruppen, was diese Endphase-Gewalt angeht. Insofern, als dass also in den letzten Kriegswochen, Monaten, Tagen zum Teil eben Polizei und sonstige Ordnungsbehörden, Verbände einfach auch nicht mehr präsent sind. Also es gibt ein riesiges Personalproblem eben im deutschen Sicherheitsapparat. Die Situation wird halt zunehmend chaotisch und dann ist halt oftmals der Volkssturm der Akteur quasi vor Ort, der letzte bewaffnete Akteur, der sich dann eben auch als Ordnungsakteur geriert. Und wenn es jetzt um dieses sogenannte Krankensammellager da in Köln geht, wird wahrscheinlich Letzteres eine Rolle gespielt haben. Also neben dem Rassismus gegenüber Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern ist das halt ein Moment, der generell bei der Gewalt nochmal eine Rolle spielt, nämlich eben so dieser Gedanke von einem Schutz, einem notwendigen Schutz der deutschen Bevölkerung vor in diesem Fall dann Kranken, ansonsten eben auch einfach gewalttätigen Kriminellen etc. Also da ist sozusagen das ganze Sammelsurium natürlich auch das ganze Repertoire des Rassismus als mögliche Motivlage in Erwägung zu ziehen.
Die bestialische Räumung des Lagers. Sie markiert einen Höhepunkt der Gewalt in den letzten Kriegstagen. Doch schon vorher ermordeten einige der beteiligten Volkssturmmänner kaltblütig einen Holländer und einen Ukrainer. Auch das wissen wir, weil die Briten hier ebenfalls ermittelten, in den Cologne Cases 2 und 3. Günnewig gibt noch zu bedenken.
Nach dem wenigen, was ich über diesen Fall weiß, waren es ja durchaus auch teilweise sehr junge HJ-Akteure, die da tätig wurden. Und bei solchen Leuten muss man natürlich in Rechnung stellen, das sind halt Leute, die massiv
fanatisiert sind, also die eben die prägendste Phase ihres Lebens halt in NS-Organisationen verbracht haben und genau deswegen halt bereit sind, eben auch in einer solchen Situation noch extreme Gewalt anzuwenden.
Das trifft auf einige der Beschuldigten zu. Johann Hans Mohrherr, Rufname Hans, ist zum Zeitpunkt der mörderischen Räumung des Lagers 18 Jahre alt. Er ist aus einer anderen Volkssturmgruppe an der Sieg desertiert, als die Amerikaner dort ankamen. Er zieht zu seiner Tante, die im Bunker Helenenwall lebt. Dort hat auch der Volkssturm Köln-Deutz sein zentrales Quartier.
Christian Müller wurde früh ausgemustert. Als überzeugter Nazi hätte er wohl gerne gedient. Obwohl er im Verhör angibt, Hilfsarbeiter zu sein, ab 1933 machte er Karriere als städtischer Beamter, zunächst im Strafvollzug, später in der Verwaltung. 1929 war er schon politischer Leiter in der SA. Seit 1938 führt er die NSDAP-Ortsgruppe im Eigelsteinviertel rund um den Bahnhof an.
Zwei Urteile sind die Folge der britischen Untersuchung. Verhängt durch das Hohe Gericht der Kontrollkommission. Die Kölnische Rundschau schreibt im Sommer 1948:
Zwei Todesurteile fällt am Montagmorgen das Hohe Gericht der Kontrollkommission in Köln. Gegen den früheren Ortsgruppenleiter Christian Müller von Berghausen bei Wilhelmstadt und den Volkssturmmann Johann Mohrherr aus Köln-Deutz. Beide Angeklagte bestritten entschieden, mit dem Mord etwas zu tun gehabt zu haben.
Doch vollstreckt werden die Urteile nicht.
Im Mai 1949 wird die Bundesrepublik gegründet. Mit einer eigenen Justiz. Die Oberstaatsanwaltschaft Köln erhält im Sommer 1949 einige Akten. Der Betreff: Crimes Against Humanity, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Was mit diesen Akten dann passiert, hört ihr in Folge 4.
Das war Folge 3 von Das Krankenlager im Wald – Vergessene NS-Verbrechen in Köln. Ein Podcast vom Jugendclub Courage Köln. Autorin Miriam Baumert, Redaktion und Recherche Philipp Grehn und Jugendclub Courage Köln. Produktion Pinkton Studios 2025.